Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Anke Grage. Anke ist Ergotherapeutin mit bereits 22 Jahren Berufserfahrung und seit 5 Jahren in eigener Praxis in Pattensen tätig. Sie arbeitet im neurologischen und psychischen Bereich mit erwachsenen Menschen. In unserem Gespräch geht es anfangs darum, was Ergotherapie überhaupt ist und was sie von der Physiotherapie unterscheidet. Zudem haben wir uns über die Schnittstelle zwischen Ergotherapie und der Logopädie bzw. Sprachtherapie ausgetauscht. Viel Spaß beim Hören! Was machst du denn an deinem Beruf am liebsten? Was magst du daran gerne?
Ich glaube, am liebsten mag ich die Arbeit mit den Menschen und irgendwas für die Menschen zu tun. Und das ist das, was mir, glaube ich, am meisten auch wieder zurückgibt an meinem Beruf. Und deswegen mag ich den auch sehr gerne und ich gehe sehr gerne arbeiten. Mhm.
Und also Ergotherapie, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das eigentlich ist. Ist, würde ich sagen, von den ELP-Berufen, also Ergo, Logo, Physio, der unbekannteste. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest in meiner Wahrnehmung bin ich damit relativ spät irgendwie in Kontakt gekommen. Also Physiotherapie ist so allgegenwärtig. Mhm. Krankengymnastik in Anführungsstrichen, was man häufig ja noch so hört. Aber Ergotherapie hat mir irgendwie nicht so richtig gesagt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie bist du dazu gekommen, dass du Ergotherapie als Ausbildung gewählt hast?
Ich wusste schon sehr früh, dass ich Ergotherapeutin werden will. Und ich glaube, das hat auch mit dem Beruf meiner Mutter zu tun. Die ist Erzieherin und die war in der Blindenschule oder Blindeninternat in Hannover tätig. Und da liefen ganz viele Ergotherapeuten rum, um die blinden Kinder da zu betreuen. Und da habe ich schon ganz früh irgendwie für mich entdeckt, dass das was werden könnte. Und dann habe ich da auch mal hospitiert und dann stand das schon, glaube ich, in der 9. Klasse fest, dass ich Ergotherapeutin werden wollte. Habe dann auch erst nur die 11. Klasse noch gemacht, habe aufs Abi verzichtet und habe gleich gestartet mit der Ausbildung nach der 11. Klasse. Genau.
Ah ja, spannend.
War relativ schnell für mich klar und war auch immer mein Traumberuf und ist es bis heute.
Sehr zielstrebig in der 9. Klasse,
Irgendwie wusste ich das dann schon und dann, wir hatten, glaube ich, in der 10. Klasse sogar noch ein Praktikum, was ich dann ganz woanders gemacht habe als beim Innenarchitekten. Weil ich wusste, dass Ergotherapie ist ja das, was ich werden will. Und dann dachte ich, ich könnte noch mal was anderes ausprobieren.
Ja. Genau. Ja, spannend. Ja, ja, cool. Jetzt hast du gerade schon von blinden Menschen erzählt. Da würde ich jetzt auch nicht direkt an Ergotherapie denken. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen von dem Berufsbild erzählen. Welches Klientel bei einem behandelt ihr? Was ist vielleicht auch die Abgrenzung zur Physiotherapie? Ich kenne noch diesen blöden Ausspruch, die Ergos machen die Hände, die Physios machen die Füße oder die Beine.
Ergos für oben, Physios für unten.
Ja.
Ergotherapie hat ja auch schon auch Geschichte. Und ganz früher, also so vor 100 Jahren, waren wir auch ganz viel ausschließlich in Psychiatrien zu finden. Und jetzt 30 Jahren hießen wir ja auch nicht Ergotherapeuten, sondern Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten. Also das war Beschäftigung und Arbeit quasi. Und irgendwann wurde es dann zusammengefasst als Ergotherapeut und das kommt ja vom Ergo griechisch heilen durch Handeln. Also man soll was tun, um
Zu gesunden,
genau. Oder um sich besser zu fühlen vielleicht, genau. Daher kommt ja der Name. Und früher waren es halt ganz viel in Psychiatrien und so Einrichtungen zu finden. Und heutzutage sind wir eigentlich in jedem Krankheitsbild einsetzbar. Also in jeder Altersgruppe, jedes Krankheitsbild würde mir was Ergotherapeutisches zu einfallen. Das ist schon sehr, umschweif, also für alles einsetzbar.
Ja, also sehr breit aufgestellt.
Also Psychiatrie nach wie vor und es ist auch gerade wieder sehr gefragt. Die ganzen psychiatrischen Erkrankungen, auch Depressionen und Burnouts und sowas, das ist schon jetzt auch immer mehr gefragt.
Da merkst du auch so einen Wandel jetzt in der Zeit, dass da verschiedene Störungsbilder häufiger kommen. Also war schon immer,
aber jetzt ist es auch wieder vermehrt, auch in der Praxis aufzufinden, die psychischen Erkrankten oder die psychischen Krankheitsbilder. Aber auch in der Pädiatrie, also in der Kinderbehandlung, sind wir ja auch viel unterwegs. Auch das ist ja in den letzten Jahren vermehrt. Immer wieder kommen Kinder zu uns in die Praxis, die einfach Hilfe benötigen, weil sie in dem Alltag nicht mehr gut zurechtfinden oder halt Hilfe brauchen, um ihren Alltag besser zu gestalten. Da machen wir ganz viel. Um jetzt auch die Krankheitsbilder einmal mal durchzugehen, ist ja dann noch die Neurologie, also nach Schlaganfällen und die ganzen neurologischen Erkrankungen, MS und Parkinson und die Krankheitsbilder haben wir auch immer regelmäßig in der Praxis. Handtherapie machen wir ganz viel, also ganz viel Orthopädie dann auch, wenn ja Finger ab ist, ne? ein Finger fehlt oder auch nach Frakturen oder nach Unfällen, gerade Hand, Ellenbogen, sowas, ist oft sehr einschränkend für die Leute und dann brauchen die Hilfe. Gerade in der Feinmotorik, Handmotorik ist ja, wenn man das nicht mehr gut kann, ist das ja nicht schön.
Ja, und sehr einschränkend für die Teilhabe, genau, ne?
Richtig.
Ja.
Was in den letzten Jahren weniger geworden ist, sind so die Hüftpatienten. Die hatte ich früher noch ganz viel zu meiner Ausbildung, die sehe ich in der Praxis fast gar nicht mehr.
Da weil die besser versorgt sind?
Ist die Operation viel besser. Die tauchen tatsächlich in der Praxis ganz wenig auf als Hüftpatienten.
Ja.
Die sind jetzt.
Ist ja eigentlich total schön.
Die also, haben das alle ist zwar eine neue Hüfte, aber die kommen deswegen nicht zu uns. Genau. Und da sieht man, dass sich das schon gewandelt hat. Also da hatten wir früher auch ganz viel in der Arbeitstherapie, so wieder Eingliederung oder sowas haben wir heute. Also bei uns in der Praxis schon lange nicht mehr so gehabt. Genau.
Na, spannend.
Und dann haben wir noch die Geriatrie, also Krankheiten, die halt besonders das hohe Alter betreffen. Auch also Demenzen ganz viel, Alzheimer, genau. So die ganze Palette. Ich glaube, da haben wir alle.
Das ist ja, das eigentlich würde jetzt die ganze super, Lebensspanne so umfassen, würde ich jetzt auch sagen. Genau. Ja. Und was würdest du sagen, ist so das Alleinstellungsmerkmal der Ergotherapie gegenüber der Physiotherapie? Also gerade wenn du jetzt von diesen Handpatientinnen und Patienten berichtest, dann also, würde ich jetzt wieder an Physiotherapie denken. Genau,
also es ist ja schon so, dass Physiotherapeuten total gut darin sind, Muskeln und Knochen wieder zum Funktionieren zu bringen. Also die gucken und die, das ist das, was sie auch wesentlich besser können als wir, dass wir halt, wenn die Muskeln oder Knochen oder so diese ganzen Faszien und sowas nicht mehr gut funktionieren, dann können die die wieder zum Funktionieren bringen. Und wir kommen ja meistens dann dazu, was mache ich denn damit? Was kann ich damit anfangen? Wie kann ich damit meinen Alltag verbessern? Ne? Also damit was.
Also Transferarbeit eigentlich. Genau,
damit was
ne?
zu tun, damit was anzufangen im Alltag. Ne? Also es hilft mir ja nicht, wenn ich den Arm wieder heben kann, wenn ich dann vielleicht damit trotzdem nicht greifen kann oder sowas. Ne?
Ja.
Also da kommen wir ganz viel in Arbeit, wenn wir halt gucken, wie kann ich den Alltag verbessern von den Menschen? Ne? Wie komme ich in Tätigkeiten rein? Oder wie kann ich die Tätigkeiten so verändern, dass ich sie wieder kann? Wenn man nach einem Schlaganfall den rechten Arm nicht bewegen kann, wie kann ich trotzdem die Hose anziehen oder duschen oder ja, den Alltag bewältigen.
Und würdet ihr denn so in vivo, also so nennen wir es in der Logopädie dann immer, in vivo Training, das ist aber im Grunde so ein gesonderter Bereich, also ich übe sozusagen erstmal in der Übung, in einem besonderen Setting, was im Grunde ja auch nicht dem Alltag entspricht und dann versuche ich sozusagen das immer mehr zu übertragen, sodass es dann im Alltag auch Einzug finden kann. Jetzt verstehe ich aber, ihr würdet jetzt hier eine Hose anziehen in der Therapie.
Genau, so würde, also ja, genau. Man guckt natürlich erstmal, okay, die Hand kann gar nicht greifen, dann ist es, oder ja, man kann ja auch mit einer Hand nur, dann muss man es halt mit der einen Hand trainieren und das kann man tatsächlich am besten, indem man es macht. Und dann gibt es natürlich viele Übungen, die dahin führen können, damit die Bewegung besser wird. Irgendwelche Greiffunktionstrainings, irgendwelche Würfel sortieren oder Handwerk machen wir ja auch ganz viel in der Ergotherapie.
Habt ihr ja auch einen Werkraum in der Praxis.
Genau. Und da guckt man, wie, weil jetzt 10-mal hintereinander die Hose an- und auszuziehen, ist ja auch nicht so lustig. Da guckt man, was muss man denn verbessern, damit das besser klappt, die Aktivität. Und dann denkt man sich, ah, guck, vielleicht muss Daumen und Zeigefinger besser greifen können und dann kommt das Steckspiel und dann spielt man eine Runde Solitär oder sowas. Ne? Und dann ist das so eine Übung, die sehr wertvoll für den Patienten ist, aber nicht unbedingt so als Übung erkennbar ist. Und dann ist das fürs Gehirn ja oft viel besser verarbeitbar, wenn das so eine Tätigkeit ist, die so wirkt, als wenn es normal wäre, ist besser als so eine Übungssituation.
Ja.
Genau.
Also da ist es jetzt sehr plastisch, also Hose geht nicht mehr anzuziehen. Ich denke jetzt irgendwie so an ADHS, das sind ja dann so Bereiche, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, was da, also da gibt es Probleme im Alltag.
Genau,
also
das sind ja dann so die nicht körperlichen Probleme, sondern das sind ja eher so dann auch, vielleicht in der Wahrnehmung, wenn man das am besten so beschreiben will, dass die Integration im Gehirn halt schwierig ist. ADHS ist ja viel über Wahrnehmungsschwierigkeiten, dass die ja meistens Kinder, aber wir haben sie auch im Erwachsenenalter ganz viele.
Ja, genau.
Dass die Wahrnehmung nicht gut geschult ist, dass das da im Kopf ja irgendwie durcheinander geht. Und da versucht man das zu strukturieren. Also wirklich auch zu gucken, hier, bleib bei dir, guck erstmal, was dir gut tut und dann guckt die Welt an oder das Klassenzimmer. Ne? Also dass man da auch so Strategien entwickelt, wie man den Alltag besser für sich strukturieren kann. Und das ist das, was denen ja oft fehlt, diese Struktur im Alltag. Also so klare Abläufe.
Ja.
Und das kann man in der Ergotherapie schon gut mit den kleinen und großen Patienten trainieren. Dass man da wirklich immer so versucht, den Fokus zu haben und dann Strategien entwickelt, wie man das besser managen kann für sich.
Ja.
Aber auch natürlich ist oft ja auch gerade bei ADHS, dass die sich nicht gut fühlen, die Kinder, dass sie diesen Transfer von körperlich zu geistig nicht gut hinkriegen. Und dann macht man auch körperliche Arbeiten. Dann schaukelt man, hüpft, springt, zieht, drückt, genau, damit sie den Körper besser
spüren
wahrnehmen
können. Ja.
Genau.
Ja.
Und das, was besser gespürt wird, es wird besser integriert und dann klappt das oft besser.
Und wie ist es bei euch mit Diagnostik?
Es gibt ganz viele unterschiedliche Diagnostikansätze, auch eine Ergotherapie. Da.
Assessment heißt
genau,
das bei euch,
da gibt es ganz viele. Da wird auch immer wieder was Neues auf den Weg gebracht. Und die haben bestimmt alle ihre Berechtigung. Ich bin da nicht so der Fan von, weil ich ganz viel einfach vielleicht spüre und sehe. Und dann haben wir in der Praxis hier so einen kleinen, bei den Kindern ist es oft größer und ausschweifender, weil da auch viel mehr eingefordert wird, auch von den Kinderärzten. Im Erwachsenenbereich ist das, haben wir so einen kleinen quasi Einstiegs- oder Befundungstest, je nach Erkrankung quasi.
Okay.
Genau. Und dann ist es so diese richtig großen Assessments, die nehmen ja auch oft viel Zeit in Anspruch.
Das stimmt, die dann nicht für Therapie dann auch da sind.
Genau, und die haben alle ihre Berechtigung, sind auch bestimmt gut. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich mache das eher, Gefühl her.
Ja, nach der internen Evidenz.
Genau.
Du hast einfach Erfahrung natürlich.
Das ist, glaube ich, Erfahrung auch, genau.
Ja.
Und dann müssen wir ja auch dokumentieren und das aufschreiben und dann gibt es oft einen Arztbericht, da fasst man dann alles zusammen. Da geht eh schon sehr viel Zeit verloren oder braucht man sehr viel Zeit für so Dokumentation und Arztberichte und dann muss man sich ja eh nochmal hinsetzen für den Arztbericht und den schreiben und dann macht man sich ja nochmal Gedanken um den Patienten und die, ja, was er kann, was er nicht kann und dann ist das nochmal wie so ein kleiner Befund quasi.
Ja.
Was ich oft mache, ist dem Patienten selber seine Ziele aufschreiben lassen. Also nennen Sie mir 5 Ziele, die im halben Jahr, die Sie erreichen wollen.
Ja.
Ob die jetzt erreichbar sind oder nicht. Also Fliegen ist immer ein schlechtes Ziel, aber wenn die mir sagen, ich würde gern laufen können, ist das erstmal ein Ziel. Mhm. Auch wenn ich das jetzt gar nicht sehe, dass das möglich wäre. Aber
also, dass es erstmal realistisch erstmal ist.
Genau, ob es jetzt, also realistisch müssen die Ziele nicht immer sein, aber oft frage ich die,
wo soll es hingehen, genau, so grob.
Und dann hat man eine gute, dann hat der Patient auch eine Vorstellung, was er eigentlich hier will. Mhm. Genau. Und dann gucken wir, ob das vielleicht möglich ist oder nicht.
Ja.
Das ist, ja.
Dürft ihr Diagnosen stellen?
Nein.
Nee, ne?
Nein.
Das ist nämlich eine große Abgrenzung zur Logopädie, weil wir dürfen eine Diagnose stellen und die darf auch abweichen zu der ärztlichen Diagnose sein.
Das wäre bei uns auch oft der Fall.
Mhm.
Genau.
Ja.
Wir dürfen allerdings sehr frei behandeln. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns
ist. Das ist bei uns auch so. Das ist, glaube ich, nur in der Physio. Obwohl, jetzt haben sie ja die Blanco-Verordnung, jetzt ist es auch nochmal ein bisschen anders.
Also haben wir auch schon. Mhm. Wir haben ja nur diese vier Bereiche von Heilmitteln, die uns zur Verfügung stehen. Also das ist eigentlich mehr so eine zeitumfassende Intervallmaßnahme. Also die beschreiben, wie lange man am Patienten arbeiten soll. Was wir dann letztendlich in der Therapie machen, ist uns freigestellt.
Ja.
Also wenn da jetzt draufsteht, weiß ich was, Demenz, aber man merkt, es klappt auch nicht mit dem Anziehen oder das Gehen ist eingeschränkt, dann
haben würde wir man da das Freiraum. Zuerst dann behandeln.
Genau.
Auch.
Mhm. Ja.
Ja.
Also
Ja, das ist interessant, weil einerseits diese Diagnosekomponente eigentlich wegfällt und gleichzeitig diese große Freiheit da ist. Und ich wusste nicht, dass die Blanco-Verordnung auch für die Ergotherapie da ist.
Vielleicht auch schon 2 Jahre.
Ah, okay. Ja, genau. Spannend. Und also ein bisschen widerspricht es sich, finde ich, dass es nicht einhergeht. Also, aber das hat natürlich was mit Kompetenzzuschreibung zu tun und das hat was mit dem Thema Akademisierung sicherlich auch zu tun. Genau.
Wobei ich finde auch, dass wir jetzt auch nicht unbedingt diagnostizieren müssen. Dann, das ist ja auch wieder ein Aufwand, den man betreiben muss.
Klar.
Von daher sehen wir unsere Patienten und die Schwierigkeiten und wir behandeln immer das, was primär ist, auch wenn es nicht unbedingt explizit auf der Verordnung steht. Mhm. Also da guckt man ja, was für den Patienten gut tut oder was auch am wichtigsten ist.
Ja, genau.
Und oft passt das ja auch. Auch wenn die Diagnose vielleicht jetzt auch nicht immer passt, aber dann gibt es auch eine Leitsymptomatik ja noch, die der Arzt beschreiben muss. Und ja, das passt dann meistens auch ganz gut.
Okay, ja, spannend. Ich finde es einfach interessant, diese drei Berufsgruppen so anzuschauen und zu sehen, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten es da gibt. Genau, und das macht ja auf jeden Fall die Physiotherapie und die Ergotherapie beide aus, dass die Diagnosestellung nicht erfolgen darf, also durch diese Berufsgruppe selbst. Das ist in der Logopädie tatsächlich anders.
Ich glaube aber, dass die Ärzte da auch noch mehr überforderter sind als bei Ergo. Da jetzt auch noch die richtige Diagnose bei der
beim Sprechen oder bei der Stimme dann
auch. Ich glaube, da ist der Unterschied zwischen, kann er es motorisch oder was klappt da jetzt nicht so, ist, glaube ich, für die Ärzte auch noch überfordernder.
Mhm. Ja, es könnte sein.
Weil das ist ja schon auch, manchmal
komplex.
Genau, Und da muss man, und dann hat sie auch seine Berechtigung, warum ihr das gut könnt und ich jetzt auch nur manchmal raten kann, warum das nicht klappt.
Ja.
Von und ich glaube, Ärzte, die haben ja noch mehr ein breiteres Spektrum, die das ist dann auch gut, wenn das dann die Fachleute machen.
Mhm. Ja. Lass uns mal darüber sprechen, was eigentlich so Gemeinsamkeiten mit der Logopädie sind. Also welche Störungsbilder eint uns denn oder wo hast du vielleicht auch Erfahrung gemacht, dass du mit Logopädinnen oder Logopäden also zusammenarbeitest?
Ich kenne auch einige Logopädinnen auch gut und mit denen arbeite ich tatsächlich auch interdisziplinär irgendwie zusammen, mal mehr, mal weniger.
Mhm.
Also in meinem Alltag treffe ich sie wirklich viel bei neurologischen Patienten nach Schlaganfall. Da überschneiden wir uns oder da begegnen wir uns viel und überschneiden wir uns auch oft, ne? Weil da ja wirklich primär wichtig ist, dass die sprechen lernen.
Ja.
Und umso mehr sie sprechen, umso besser ist das. Und deswegen baue ich da auch immer die Sprache mit in die Therapie ein. Oft ist das auch das, was die am meisten belastet, dass die ja nicht sprechen können.
Mhm.
Weil das ja wirklich für den Alltag auch ganz ungünstig ist, sich nicht zu kommunizieren oder nicht kommunizieren zu können.
Ja, genau. Ja. Ja, weil die Interaktion mit der Umwelt ja über Worte
primär
so stattfindet. Ja, und wenn
man gar nicht sagen kann, was man will, genau, dann ist das schwierig. Und da haben wir schon auch Überschneidungen, denke ich, dass wir da ganz viel ähnliche Sachen dann auch machen. Was wir ja gar nicht machen, ist dann so Schlucktherapie ne? und die ganzen Sachen, das machen wir ja gar nicht. Da versuche ich mich immer zu versichern bei den Logopäden, was die denn können. Also können die jetzt schon ne, flüssige Nahrung oder wie sieht es aus mit Verschlucken und sowas. Ja. Weil das ja dann auch wieder ergotherapeutisch ist, die zum Trinken zu bewegen oder essen und sowas. Und da muss man erstmal gucken, können sie das jetzt oder können sie es nicht? Und das kann ich auch nicht einschätzen. Da versuchen wir immer in Kontakt zu bleiben. Auch gerade für die, die im Pflegeheim sind, wo die Angehörigen nicht immer erreichbar sind, da versucht man auch enger zusammenzuarbeiten.
Ja.
Ja. Ja, auch viele Demenzerkrankte dann, die auch Logo dann kriegen, weil die Sprache ja auch irgendwie da versiegt.
Genau.
Und da machen wir bestimmt auch ähnliche Sachen, würde ich sogar sagen.
Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, also wenn du auch von ähnlich sprichst, was nimmst du denn an, was wir tun oder was tust du?
Genau. Also zumal irgendwas mit Bilder vorlegen, die sollen sie benennen. Genau. Oder irgendwelche Worte mit A oder also irgendwelche Worte bilden mit dem Anfangsbuchstaben oder auch irgendwelche Sätze vervollständigen oder Lücken füllen oder sowas.
Ja.
Genau, was bei uns eher so in Richtung Hirnleistungstraining gehen würde, ne? Kann man ja auch so sehen, dass aber auch natürlich die Sprache anregen.
Ja, hängt ja auch einfach sehr eng auf miteinander zusammen. Also ist ja eigentlich nicht voneinander zu trennen.
Also das sowas würden wir jetzt in der Ergotherapie zum Sprechen. Wir haben auch so Bildkarten, wo man Alltagsgeschichten erzählen kann. Ne? Gerade für die Demenzerkrankten, wo zum Beispiel auch nur ein Föhn drauf ist und dann sprechen wir ein bisschen über den Föhn oder...
Wofür man den braucht und sowas dann.
Genau. Also so eine Bildkarten haben wir hier oder wo Essen drauf ist und oder nur eine Tomate und dann ist vorne die Tomate und hinten das Wort und dann kann man entweder lesen oder frei anschauen. Erkennen, das je nachdem.
Ja.
Genau. Das würde ich schon sagen, das ist sowas, was ihr auch macht.
Ja, würde ich auch denken, ja.
Richtig. Manchmal mache ich auch so Zungenübungen, so
Schneizen also motorische
Übungen, genau, oder Backen aufblasen. Genau. Auch gerade mit Parkinson-Patienten mache ich viel Gesichtsübungen.
Ja.
Genau, weil das ja mit der Mimik und so auch immer sehr schwierig ist irgendwann ja auch verbleibt.
Ja.
Genau. Zungenrollen, was ich jetzt nicht kann, aber die meisten alle.
So ein Röllchen machen, meinst du?
Genau. Ach
so.
Ja. Genau, das mache ich auch durchaus. Ne? Und auch wenn ich weiß, dass die Schwierigkeiten auch in der Motorik haben, von der Zunge her, ne, durch Schlaganfall oder sowas, versuche ich dann auch immer mal zu sagen, so jetzt nochmal eine Runde pfeifen oder so schnalzen oder oder Watte pusten oder...
Ja,
genau. Also
das ist ja genau das, was ich auch immer mache.
Genau, richtig. Ja, weil ich ja auch weiß, dass das gut ist. Und wenn man weiß, dass die da Schwierigkeiten haben, ist es ja auch gut, wenn man dann sowas nochmal vorweg macht. Oder genau.
Und hast du da bestimmte Fortbildungen gemacht? Oder woher weißt du das? Lernt man sowas in der Ausbildung?
Das haben wir, glaube ich, in der Ausbildung auch gelernt. Dann habe ich, ja, zu Parkinson diese Mimikübungen irgendwann übernommen in meinem Berufsalltag. Ja, vielleicht auch irgendwann mal irgendwas mitgenommen von Gesprächen mit den anderen, mit den Logos.
Ja.
Ja, genau. Aber eine richtige Fortbildung dazu habe ich nie gemacht. Ja. Gibt es ja auch, aber genau, habe ich nicht gemacht. Ja. Ja, und die ganzen Sprachsachen sind ja, wie gesagt, bei uns eher im Hirnleistungssektor angesiedelt. Und die brauchen wir ganz viel. Und die sind ja für Aphasiker und sowas ja auch gut geeignet.
Total, ja. Sehr relevant, ja.
Genau. Und das ist auch in der Fortbildung, also gerade Aphasien und sowas, haben wir ja auch alles gelernt. Genau.
Ja. Und hast du dich dann spezialisiert noch? Also ihr müsst ja sicherlich, so wie wir, auch Fortbildungspunkte jährlich sammeln.
Ja.
da, wir haben im Vorhinein schon so ein bisschen gesprochen, dass du jetzt auch nicht mehr alles behandelst, weil das ja, wir haben ja schon gehört, dass das ja ein breites Spektrum ist, also von dem Kleinkind bis zum hochbetagten Menschen. Genau. Machst du nicht mehr alles, sondern du hast dich so auf...
Genau, ich mache eigentlich ganz viel Psychiatrie, Neurologie und ganz viel Geriatrie, also eher so mit den
Eltern. 60 plus.
Genau, genau. Betreue auch ein Altenheim, wo ich viel unterwegs bin. Genau. Geplant war das, glaube ich, alles nicht so. Früher habe ich gedacht, Kinder finde ich auch super, mit denen zu arbeiten. Ist aber dann irgendwie nie dazu richtig gekommen. Und dann habe ich so meinen Fuß in die Neurologie gesetzt und fand das auch spannend. Genau. Ja, Fortbildung müssen wir auch immer und ständig. Und genau, ist ja auch wichtig, dass man da so auf den neuesten Stand ist. Wenn ich jetzt auf meine über 20 Jahre Berufserfahrung gucke, stimmt ja auch vieles schon nicht mehr, was ich gelernt habe, hat sich ja dann doch wieder verändert.
Klar. Genau. Also so funktioniert Wissenschaft. Also im besten Fall, dass neue Erkenntnisse
gerade auch wieder integriert so werden. Funktioniert ja, und sowas. Genau. Hat sich ja schon auch in den letzten 20 Jahren viel getan.
Ja.
Mit der Hirnforschung und wie das Gehirn lernt und wie das so aufgebaut ist.
Ja. Ja, eben auch Lerntheorien, ne? Also genau, wie Lernen funktioniert.
Genau, genau. Wie funktioniert das, dass da oben was hängen bleibt? Mhm. Genau, das ist nämlich, wichtig.
Auf jeden Fall.
Genau, wenn man das weiß, dann kann man das ja auch viel besser einsetzen.
Mhm.
Genau, ja.
Genau. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was wollte ich denn als nächstes gern wissen? Also ich finde es einfach total spannend, diese Überschneidungspunkte irgendwie festzustellen. Und mich würde jetzt irgendwie noch mehr interessieren, wie der Alltag so aussieht, also was für Material ihr so benutzt, vielleicht auch, wie ihr es hier so aufgeteilt habt. Also jetzt wissen wir schon, was deine Spezialisierung ist. Du bist in einer großen Praxis. Sind alle spezialisiert? Habt ihr euch das so aufgeteilt?
Also ich würde erstmal gar nicht sagen, dass wir so eine große Praxis sind.
Naja, du bist jetzt nicht so ein Frau-Betrieb.
Genau.
Das gibt
aber
es ja.
Wir sind schon eine kleine Praxis im Vergleich zu den Riesenpraxen, die so in Hannover rumlaufen.
Ja, aber wir sind ja hier auch auf dem Land.
Genau,
dafür ist es ja schon eine ziemlich große Praxis.
Ja, also eigentlich kann sich das jeder selber aussuchen, was er hier, wo seine Vorlieben vielleicht auch liegen. Wir versuchen natürlich alles abzudecken, müssen aber auch immer wieder sagen, dass das ein oder andere Krankheitsbild einfach nicht abdeckbar ist und verweisen dann auf Kollegen in der Umgebung, die wir auch kennen dann, und die haben dann spezielle Fortbildung, gerade auch im Kinderbereich, wenn es so wirklich autistisch oder irgendwelche Spektrumsstörungen oder auch wirklich viel Verhaltenstherapie ist, das ist dann, muss man nochmal genau hingucken und da braucht man nochmal mehr Fachwissen.
Mhm.
Genau. Wir sind zu fünft hier und zwei machen Kinderbehandlung und der Rest hat sich so ein bisschen spezialisiert auf Hand oder motorisch-funktionelle Behandlung. Genau. Im Prinzip können wir alles, aber ist meistens nicht sinnvoll, dass man halt alles kann.
Ja. Und das ist ja aber in den meisten Bereichen einfach so. Also natürlich in der Ausbildung muss alles vermittelt werden, einfach auch damit man gucken kann, vielleicht was einem gefällt. Und nach der Ausbildung ist man ja überhaupt nicht fertig. Also da ist man zwar befähigt, als Therapeutin tätig zu sein, aber dann fängt ja irgendwie das Lernen vorrangig an, würde ich sagen, weil man dann Erfahrungen am Patienten, an der Patientin irgendwie macht und dann vielleicht auch merkt, ah, das macht mir irgendwie besonders Spaß und das geht so leicht.
Genau.
Es gibt ja so, also manches ist mir so ergangen, dachte ich,
und
da geht die Zeit so rum.
Sieht man oder spürt man ja auch gleich und manches, da tut man sich schwerer oder hat nicht so einen Zugang dazu.
Ja, genau.
Genau, das stimmt.
Und da finde ich es total dankbar, in einer größeren Praxis zu sein und dann sagen zu können, mach du doch mal, für dich ist das leicht, für mich ist das schwer.
Genau.
Wir tauschen hier mal an der Stelle,
Genau.
Ja.
Und so versuchen wir auch im Austausch zu sein und da gibt es auch die Patienten, die schwieriger sind, da versucht man dann auch mal zu rotieren.
Das
klappt dann auch ganz gut. Ja, und sonst haben wir ja hier zwei große Bewegungsräume, weil Bewegung ja auch durchaus im Vordergrund bei Ergotherapie steht.
Mhm.
Das unterscheidet uns ja zur Physiotherapie oft, die legen einen ja gern auf die Liege und dann wird man behandelt. Und dann
behandelt. Man wird behandelt, ist eher passiv.
Ist auch gut, wenn man, weiß ich was, ihr manuelle Therapie oder sowas, das ist ja auch super. Bei uns ist die beste Therapie immer, wenn ich gar nichts machen muss, sondern der Patient von alleine irgendwas veranstalten kann. Also wir haben hier zwei große Bewegungsräume, wo wir viel Platz zur Bewegung haben, für die Kinder, aber auch für die Alten, wo man wirklich den Gang trainieren kann, wo man ganz viel Platz hat, auch mal zum Beispiel oder so. Die unterscheiden sich ein bisschen, haben aber auch beide eine Schaukel oben, wo dann ja besonders die Kinder natürlich schaukeln. Für manche Erwachsene wäre das auch gut, aber da ist die Hemmschwelle oft zu groß.
Ja.
Von beiden Seiten
übrigens. Mir wird aber tatsächlich auch übel jetzt in der Schaukel. Früher mochte ich das auch, aber das geht gar nicht mehr.
Dann haben wir einen kleinen kleineren Therapieraum, wo dann Handtherapien oft oder auch psychisch funktionelle Therapien stattfinden. Da haben wir eine Malwand an der Wand, wo man dann auch maltherapeutisch, so künstlerisch tätig sein kann.
Im Studium hatten wir Ergotherapeuten und die haben immer erzählt, dass die immer Körbe flechten.
Ja, macht genau, ihr das machen auch? Wir natürlich. Wir haben einen
Das ist sowas Ergotherapeutisches, was oder?
Ergotherapeutisch ist durchaus Weben. Makramee und Pedichrohr.
Was ist das denn?
Pedichrohr ist Körbeflächen.
Ah, okay.
Das Material nennt man Pedichrohr.
Okay.
Genau, das sind ist kein Weidenmaterial, sondern so Pedichrohr.
Okay.
Das, genau. Ja, wir haben eine Werkstatt, die ist nicht ganz so groß, die ist klein, aber eigentlich bietet sie alles, was man so braucht. Unter anderem auch Pedichrohr. Genau, und dann werden auch Körbe geflechtet. Und das hat auch oft Sinn, weil das ganz viel Handmotorik verlangt und auch Kognition, man muss sich die Arbeitsschritte merken, die sind wie beim Häkeln eigentlich immer gleich. Also man hat sich einmal für irgendein Muster entschieden und macht man zwar links, zwar rechts. Also das ist wie beim Häkeln oder Stricken, aber man muss sich das merken. Und dafür braucht man Handkraft und
ja. Ja, und es ist so eine sinnvolle Tätigkeit, weil hinterher ein Produkt rauskommt. Ne? Das finde ich
richtig.
Ganz toll.
Das macht ja... Hat ja früher Ergotherapie ganz viel ausgemacht. Dann haben wir ja auch den schönen Spitznamen, weiß ich was, Basteltante bekommen, würde ich sagen. Ja, so hieß das genau, weil wir auch durchaus viel basteln und so Sachen machen, weil das einfach ganz viel beinhaltet. Und nachher kommt was raus, im besten Fall was Schönes. Und der Körper hat auch gar nicht gemerkt, dass er was trainiert, sondern hat einfach was gemacht. Und ich bin ganz viel auf Hausbesuchen unterwegs, deswegen nutze ich den Werkraum oft gar nicht so viel. Aber auch ich mache ab und zu mal Pedichrohr.
Genau. Wie schön.
Auch mit den Kindern wird das hier viel gemacht. Wir haben auch eine Tretlaubsäge da stehen. Da kann man auch ganz viel mitmachen. Ja. Aber auch Kleinigkeiten können gemacht werden. Das ist alles immer wertvoll, weil man meistens zwei Hände und die Augen für braucht und irgendwas.
Und das, was da so hinter den Augen ist.
Und das, was hinter den Augen ist, genau. Sich irgendwas merken muss und die Schritte. Das ist meistens herausfordernder, als wenn man einen Ball hin und her spielt. Oder,
na klar.
Ja, genau.
Ja. Ja,
aber wir haben auch auf dem Flur einen Riesenschrank mit Spielen stehen. Da sind ganz viele Spiele, die immer mal wieder ausgetauscht werden, drin. Und auch das beinhaltet Ergotherapie, das Spielen. Und gerade wenn man jetzt in die heutige Zeit guckt, ist das Spielen immer weniger geworden. Viel in Familien wird nicht mehr gespielt. Und gerade dieses, wie nennt man es, 2D-Spielen, also wirklich das Spielen am Tisch, irgendwas, Karten oder irgendein anderes Spiel, das ist so wertvoll, weil da so viel geboten wird an allen Sachen. Da kann man sich, alle Hirnregionen werden da gefordert im 2D-Spielen am Tisch und da kann man sich streiten und dann...
Genau, soziale Interaktion findet ja auch statt, sind wir wieder beim Thema Sprechen, Sprache, ne? Das ist natürlich richtig. Bestandteil
und
dann auch
dessen. Von daher haben wir auch einen riesen Spieleschrank, weil das einfach auch eine super Sache ist. Für Therapie, weil wenn man das richtig einsetzt, hat man alle Sachen trainiert, die man haben wollte. Ja. Also da kann man alles, da kann man von Hand, also Fingerfertigkeit, Sprache, Gedächtnis, alles hat man abgedeckt. Ja. Also auch immer wieder gut.
Mhm.
Ja.
Ja, ist mir jetzt sehr plastisch geworden durch deine Erzählung.
Genau. Wir versuchen halt immer viel auch die Wahrnehmung, also wirklich dieses Erleben mitzunehmen.
Mhm.
Ne, dass das nicht nur eine Übung ist, sondern auch ein Erleben vielleicht.
Mhm. Und dann auch auf einer Metaebene über das Erlebte sprechen, oder ist das eher was Implizites, was einfach stattfindet und als Erfahrung so abgespeichert wird?
Mhm. Das kann man machen, aber da geht es ja eher so wie Verhaltenstherapie dann, wenn man dann darüber spricht.
Mhm.
Machen wir auch, also das kommt dann immer drauf an, aber für den neurologischen Patienten ist es einfach wichtig, das wirklich einfach zu erleben und gemacht zu haben, und dann wird das vom Gehirn wesentlich besser abgespeichert als eine Übung.
Mhm. Ja, und mit Kindern würdest du sagen, kann man auch über solche Dinge sprechen, oder ist das eher was, was den Erwachsenen vorbehalten ist?
Man kann mit Kindern auch gut darüber sprechen. Gerade was das Verhalten halt angeht. Ne?
Mhm.
Und wenn man denen das durchaus zurückspiegelt und so sagt, so, das fand ich jetzt gar nicht gut, weil du hast hier voll den Aufstand gemacht, dann kann man den Kindern das zurückspiegeln.
Mhm.
Und dann kann man die auch fragen, wie so ein Verhalten denn besser wäre.
Mhm.
Und nicht, weil es mir dann besser geht, weil was dem Kind ja besser geht, wenn es sich nicht so aufregen muss.
Ja. Ja, und weil die Umwelt ja schon auch anders darauf reagiert. Ne? Und
genau. Und genau, ich habe selber 3 Kinder, das, als Mutter klappt das nie. Genau, das ist.
Aber deswegen gibt es ja unterschiedliche Rollen,
richtig,
Mutter und Therapeutin.
Genau, als Mutter klappt das nie, weil das auch gefühlsmäßig wieder eine andere Geschichte ist, glaube ich, die dann dahinter steht. Aber als Therapeut kann man das schon.
Ja.
Genau.
Ja.
Und dann ist das auch mit Kindern, auch gerade was ADHS und sowas angeht, durchaus wichtig, weil die ja lernen müssen, ihr Verhalten anzupassen, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Weil das einfach wichtig für den Umgang in der Gesellschaft ist. Und wenn die zurückgespiegelt kriegen, dass das Verhalten gerade schwierig war, kann man ja gucken, wie man das besser regeln kann.
Ja.
Und wenn man dann sagt, guck mal, das war jetzt gut, weil das hast du so und so gemacht, dann kann man denen das gut zurückspiegeln.
Mhm. Und dann kann das abgespeichert werden und beim nächsten Mal wieder abgerufen werden.
Oder zu sagen, das hat jetzt nicht geklappt, weil du hast vorher dich so aufgeregt.
Mhm.
Das kann man denen dann auch spiegeln. Je nach Alter natürlich.
Ja,
also umso kleiner, umso weniger spiegelfreudig sind die oft.
Mhm.
Auf verbaler Ebene, dann kann man denen das ja eher vielleicht körperlich zurückspiegeln.
Ja, oder durch den direkten Spiegel das vielleicht imitieren,
oder
zum Beispiel
direkt,
das Verhalten.
Genau, ja, das ist auch mal sehr schön.
Ja.
Genau.
Genau. Ich würde jetzt schon gern zum Ende kommen.
Ja.
Hast du gerade noch was du loswerden möchtest, was irgendwie noch so eine Botschaft ist, die du raussenden möchtest? Ich ende ja immer noch mit so einem Best-Practice-Beispiel. Da werde ich dich gleich noch zu befragen.
Okay. Bin ich jetzt schon gespannt.
Genau.
Also mein Lebensmotto ist ja immer so, lebe im Jetzt und versuch nicht im Später zu leben, und alles ist änderbar. Also das ist so, was ich auch ganz wie meinen Patienten vermitteln möchte. Das ist, alles kann man ändern, auch wenn man es gar nicht so sieht. Und wenn es vielleicht anders ist, als man es denkt, aber es lässt sich alles irgendwie ändern.
Ach, total schönes Lebensmotto. Und auch eine schöne Botschaft, finde ich, für alle Menschen.
Das auch.
Ja. Genau. Ja, das Best-Practice-Beispiel, also eigentlich so eine Erfolgsgeschichte, damit ende ich irgendwie gern. Also manchmal, wenn man gefragt wird, warum man vielleicht diesen Beruf macht, dann denkt man an bestimmte Patientinnen und Patienten, wo man irgendwie besonders große Hilfe geleistet hat, vielleicht auch manchmal mit kleinen Dingen. Also manchmal ist es ja, wenn du jetzt sagst, das ist deine Lebenseinstellung, dann gehst du ja mit dieser Einstellung in die Therapie hinein. Und also genau, wenn du selbst danach lebst, dann merken Menschen das und spüren das, und das verändert ja auch schon eine Situation. Also im Grunde ist das ja schon eine therapeutische Intervention, ohne dass du die jetzt irgendwie vielleicht beabsichtigst. Aber du wirkst ja als Therapeutin. Und genau, vielleicht hast du da auch irgendwie so einen Fall, vielleicht auch mehrere, von denen du gerne erzählen magst, an die du irgendwie gerne denkst, oder vielleicht auch an so düsteren Tagen, wo man denkt, heute hat es irgendwie alles ja gar nicht geklappt, aber dann denkt man nochmal an so andere Zeiten zurück, wo man vielleicht richtig gute Arbeit gemacht hat und kann sich selber damit auch wieder so aufbauen.
Ja, also mein Manko ist ja immer, dass ich in der Geriatrie ganz viel arbeite. Das heißt, so richtige Erfolgserlebnisse in dem Sinne habe ich ganz wenige. Deswegen messe ich meinen Erfolg mehr so in Emotionen oft. Mhm. Und das ist gerade in meinem Bereich ja ganz viel, wo viel Einsamkeit auch herrscht, bin ich ja oft so, wenn ich zu den zweimal die Woche komme, bin ich die meistgesehene Person in der Woche, ne? Und das verbindet schon ganz viel.
Ja.
Und da weiß man einfach, dass man auch emotional ganz wichtig ist, weil das wirklich auch eine, ja.
Ja, eine innige Beziehung eine irgendwie Beziehung. Schon ist.
Es ist schon
ne?
eine Beziehung, ja. Das ist zwar eine sehr
professionelle, ja.
professionelle Beziehung, aber irgendwie ist es ja. schon auch eine Beziehung,
ja.
genau.
Und ja, und enger Kontakt, also das finde ich ist auch, also das macht ja alle drei Berufsgruppen so aus, dass wir so viel Zeit mit den Menschen verbringen. Also bei den Physios ist es noch anders, weil die auch ihre 20-Minuten-Intervalle haben.
Genau,
aber
ich habe
ja
auch viele, wo ich eine Stunde
genau,
besuche, wo
und
ich
das
dann
ist ja viel
zweimal
Zeit,
die Woche
ja.
zwei Stunden, also, ja. also 2 Stunden die Woche bin. Genau, das sind so wirklich Momente, wo ich merke, okay, ich bin hier wichtig einfach. Mhm. Auch wenn man therapeutisch manchmal denkt, so, oh, heute war aber jetzt gar nicht so viel, weil wir vielleicht... ja, einen düsteren Tag hatten, aber genau das sind so, wo ich denke, nein, da bin ich genau richtig, da bin ich dann wichtig, dass ich dann da bin.
Ja.
Genau. Ja. Und was dann therapeutisch immer gut ist, sind so Handpatienten, die man dann nach so einer OP dann wieder funktionstüchtig entlässt. Da hat man natürlich dann sehr viel therapeutische Highlights, wo man sagt, ja, gesund. Genau. Sonst begleite ich viele bis ans Ende des Lebens. Da ist dann nichts. Genau, da habe ich keine Genesungsideen auch so und aber dann.
Ja, aber auch nicht die Absicht, ne? Das ist ja auch eine andere,
genau,
das ist ja auch eine andere Herangehensweise.
Genau, richtig. Von der habe ich dann immer andere Highlights, von denen ich dann lebe, weil halt der Tag gut war oder vielleicht dann doch wieder was funktioniert hat, was lange nicht funktioniert hat oder die Schmerzen weniger waren oder sowas.
Ja.
Genau. Das ist, ja. Im Kinderbereich entlassen wir die Kinder ja häufiger. ins Leben, auch mit der Hoffnung, dass es dann wesentlich besser geworden ist als noch vor der Therapie.
Ja.
Genau. Das ist, ja, auf jeden Fall ein Bereich, der dann mehr Ziele erfüllen kann vielleicht.
Ja.
Genau.
Ja, dann auch wieder interessant, weil ja die verschiedenen Störungsbilder, aber eben auch die verschiedenen Altersgruppen so unterschiedliche Herausforderungen auch mit sich bringen, ne?
Ja.
Unterschiedliche Zielsetzungen und eben ja auch unterschiedliche Wirkweisen haben und ja, vielleicht auch unterschiedliche Erfolgserlebnisse oder wie man es messen kann.
Ja, ja, das stimmt. Erfolg ist ja immer ja gar nicht so messbar in großen Dingen, sondern meistens eher in den kleinen Dingen.
Ja. Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, bitte schön. Danke.
Das Gespräch hat mir noch einmal gezeigt, wie wichtig der Blick auf das Individuum in der Therapie ist. Ich hoffe, auch du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen. Bis bald im Stimmlabor.